Ein kurzer Hinweis an all diejenigen unter euch, die gerade vor dem Kauf der ersten Wohnung oder der ersten Immobilie stehen. Wir haben gerade unser Buch komplett überarbeitet, auf den aktuellen Stand von 2024 gebracht, auf die aktuelle Marktsituation umgearbeitet. Es war also seit 7 Jahren nicht mehr so aktuell wie heute und ist damals wie heute die perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf der ersten Immobilie. Günstiger und effizienter kann man tatsächlich nicht starten mit dem Kauf der ersten Immobilie. Und wir möchten dich einladen, jetzt direkt diese neue Version zu lesen, die neue Ausgabe zu lesen. Du würdest uns damit auch tatsächlich einen Gefallen tun, vielleicht ein bisschen was zurückgeben für die Arbeit, die in diesen Podcast fließt, weil wir uns vorgenommen haben, wir wollen zumindest versuchen, ob wir es schaffen, dieses Buch in die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen, um damit einfach noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da zählt jetzt jeder Verkauf, insbesondere zählt, dass diese Verkäufe genau jetzt stattfinden. Du findest das Buch auf Amazon, es heißt Immocation, die Do-It-Yourself-Rente, oder unter immocation.de/Buch, dort findest du den Link. Wir freuen uns über jeden von euch, der das Buch als Einstieg nutzt und oder uns einfach Danke sagen möchte für den Podcast und die Inhalte, die wir produzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
War ja erstmal mit 100.000 gerechnet und das Endbild dann, das war 2009. 2013 war, dass wir dann so knapp 1,8 Millionen negativ auf der Uhr hatten. Und wir hatten da so eine kleine Varianz drin von Planung und Realität. Das hat dann zu intensiven Problemen geführt und auch, ja, war anstrengend, war sehr anstrengend. Aber wir haben schon ein bisschen was gelernt. Wir haben ja angefangen und wussten nicht, was eine Baugenehmigung ist. Das hat sich dann sehr schnell geändert, als die Baupolizei unsere Baustelle gestoppt hat nach 3-4 Tagen.
Ah ja, schön.
Was machen Sie hier? Umbauen? Wo ist Ihre Baugenehmigung? Was ist eine Baugenehmigung? Das war so das Level.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Tobi ist 35, Multimillionen-Immobilienunternehmer, darf man glaube ich sagen, und geht wie selbstverständlich davon aus, dass das Ganze 1 Milliarde groß wird. Das wollen wir logischerweise verstehen, freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo Tobi.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Ja, und hallo Stefan, du bist auch mit dabei.
Ich bin auch mit dabei, heute aus dem Homeoffice, und liebe Grüße auch von mir. Freue mich. Viel zu lange her, dass wir uns kennengelernt haben, Tobi, ohne dass wir einmal strukturiert deine Reise durchgegangen sind.
Das genau. Stimmt, ja. Du teilst mit Tobi ein Hobby, ich teile ein anderes Hobby mit Tobi. Insofern verstehen wir uns ganz gut, aber vor allem ist es beeindruckend, was du mit Immobilien machst. Ich würde ganz bold jetzt mal einsteigen und das können wir dann danach dekonstruieren. Du machst seit 10 Jahren Immobilien, bist jetzt 35, also jung, glaube ich, im Immo-Game. So heißt übrigens auch dein Kanal, Immo-Game. Wie viel Geld hast du verdient, glaubst du?
Ich habe das noch nie nachgerechnet. Wir haben ja da kurz drüber gesprochen schon. Ich glaube, dass es wahrscheinlich 5 bis 6 Millionen Euro sind. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir sehr vorsichtig sind in dem, was wir aus den Unternehmen rausholen. Also wir haben fast nichts privat. Wir haben alle privat angefangen, aber es ist fast alles in den Unternehmen drin und dreht sich da auch im Kreis.
Ja, ja. Also sagst du, das quasi 5 bis 6 Millionen, wahrscheinlich hauptsächlich Marge aus Handelsgeschäften, und ein Teil davon wird auch Cashflow sein, laufender Cashflow. Ja. Und die sind aber, die bleiben quasi im System, du zahlst dir ein Gehalt.
Genau, ja. Also wir machen Gewinnausschüttungen eigentlich eher selten. Wir behalten fast alles in unserem Hamsterrad, im Fix- und Flip-Hamsterrad teilweise auch drehen das Geld da weiter, weil die Verzinsung natürlich enorm ist.
Ja, ja, ja. Was machst du, wenn du dir einen Sportwagen oder ein Flugzeug kaufen willst?
Also ein Flugzeug habe ich ja noch nicht. Ich fühle mich ja auch schon fast schlecht in der Runde ohne Flugzeug, aber die anderen Geschichten entstehen natürlich aus Gehältern.
Ja.
Also wir haben ganz vorsichtig angefangen. Ich weiß noch irgendwie, das war jetzt noch ein bisschen knapp vor der Immobilienzeit, da über den Nachtclub, hatten wir ein paar Jahre kein Gehalt und irgendwann haben wir uns dann mal 1.500 Gehalt ausgezahlt und das war schon weltverändernd zu dem Zeitpunkt, und inzwischen ist es ein bisschen mehr.
Ja.
Das heißt, das andere geht dann schon auch mal.
Wer seid denn ihr, wenn du sagst wir?
Also die aktuelle Konstellation besteht maßgeblich aus 3 Menschen. Das ist einmal der Fabi, mit dem habe ich das Pure zusammen gegründet, vor angefangen 2009, also schon sehr lange Zusammenarbeit. Und der zweite ist der Simon, mit dem habe ich angefangen im Immobilienbusiness richtig Gas zu geben, und mit dem bin ich seit 2014 oder 2013 am Machen. Und jetzt in der aktuellen Konstellation der Curly AG sind wir eben in der Dreierkonstellation unterwegs.
Ja. Also Currently sprechen wir auch gleich drüber. Es ist ein geiles Projekt, wirklich mega spannendes Projekt. Es geht darum, dass Leute eben nicht nur Immobilien beim Notar kaufen können, sondern sehr viel einfacher in sehr viel kleineren Teilen partizipieren können von so einer tollen Entwicklung, wo man eben viel Geld verdienen kann mit Immobilien.
Nachtclub sollten wir auch unbedingt drüber reden, weil Marco, es gab einen Abend mindestens, an dem wir beide überlegt haben, einen Nachtclub zu kaufen oder zu gründen. Ich fand es so cool, den Tobi dann irgendwann erzählen zu hören, ich habe das wirklich gemacht.
Ja. Geil. Da würde ich mal kurz, also wenn kurz ihr einen reingehen. Kaufen wollt, ich habe einen zu verkaufen.
Ah. Wie oft bist du denn in deinem eigenen Nachtclub?
Wenn wir da jetzt direkt einsteigen, also ich war das letzte Mal wirklich, als offen war, letztes Jahr an Halloween, 20 Minuten bevor es aufgemacht hat.
20 Minuten bevor es aufgemacht hat?
Ja.
Da bist du wieder gegangen?
Da bin ich wieder gegangen. Ich war da grundsätzlich jede Nacht und dann kam Corona und dann hatte ich so 3 Wochen, wo ich schon echt schwere Depressionen hatte und dann hatte ich jedes Wochenende auf einmal frei. Und zu dem Zeitpunkt war das Immobilienthema schon sehr akut, das heißt, ich habe unter der Woche gearbeitet und am Wochenende. Und dann bin ich samstags so aufgestanden und dachte so, hey, was machen die Menschen eigentlich, die das ganze Wochenende frei haben? Das ist ja voll die Zeitverschwendung irgendwie. Dann habe ich 3 Wochen Depression gehabt, bis ich dann gemerkt habe, ist eigentlich auch cool, so eine Pausephase jede Woche zu haben. Und das war aber irritierend, ja. Das war so das erste Feeling. Und dann nach Corona haben wir es so organisiert, dass wir, der Fabi und ich, nicht mehr dauerhaft vor Ort waren, sondern eher einen Geschäftsführer hatten, der das dann sukzessive übernommen hat, aber den haben wir auch 3-4 Jahre ongeboardet. Also das war keine einfache, schnelle Geschichte, sondern es hat schon auch wirklich viel Zeit gebraucht.
Ist es ein rentables Geschäft?
Ja.
Also so, dass man das ernsthaft rentabel, dass man sagen kann, das mache ich jetzt einfach unternehmerisch und das da verdiene ich ja wirklich Kohle mit so, oder ist so, trägt sich?
Also ein sehr guter Sportwagen pro Jahr kommt da schon raus.
Okay.
Für uns zusammen, wir sind da 50-50 drin. Auch eine Konstellation, von der mir alle abgeraten haben, die aber die beste war, die es hätte sein können. Ja. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen nachher. Und es ist allerdings so, dass es ein dummes Geschäftskonzept ist grundsätzlich, weil ich habe gerade für uns als Immobilienmenschen, die Ausnutzung ist das Thema. Ich habe halt 4 Öffnungswochenenden, davon normalerweise 8 Tage, manchmal sind Feiertage, so wie jetzt im Mai, das ist eigentlich ein goldener Monat, weil da hast du 4 Vorfeiertage und ein Vorfeiertag ist immer ein Samstag extra normalerweise, so an Umsatz. Aber du hast diese 4 Wochenenden, also 8 Tage und du produzierst eigentlich so von 12 bis 3 Uhr, produzierst du wirklich den EBIT und das heißt, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Stunden pro Wochenende, das kannst du über einen Monat hochrechnen, wie viele Stunden quasi diese Fläche sinnvoll betrieben wird. Und die restlichen 95% ist es halt, ja, stinkt und steht leer da. Mhm. Deswegen ist es eigentlich, wenn man ausreichende Kreativität hätte, glaube ich, was, wo man brutale Marge rausziehen könnte, wenn man das auch anders betreiben kann. Wir sind jetzt hier in Stuttgart, da geht nicht jeden Tag was. Wäre ich in Berlin, würde ich wahrscheinlich 5-6 Tage die Woche offen haben. Ja. Dann wäre die Ausnutzung der Fläche deutlich interessanter.
Ja, ist interessant.
Wir haben auch skalieren und haben einen zweiten Club aufgemacht, der hieß Das Allerbeste, war so ein bisschen so ein Ballermann-Laden eher, würde ich sagen, weil sowas gab es in Stuttgart nicht und wir dachten, da lässt sich richtig gut Cash mitmachen, das hat aber gar nicht funktioniert, also der Laden hat funktioniert, aber der war lagetechnisch nicht so gut, der war 15 Meter zu weit weg von der Partymeile und deswegen hat ihn keiner gesehen.
Krass.
Ja. Also es war wirklich ein paar Meter und da habe ich auch noch mal ein bisschen Lageschulung gekriegt vom Leben, nachdem wir da ein bisschen Geld verbrannt haben. Nicht allzu viel, also ist ja immer relativ, aber ja, wir dachten halt, wir haben es jetzt gemastert, das Game, und können easygoing noch mal was machen. Dem war dann aber nicht so.
Was kostet es, eine Immobilie erstmals als Club einzurichten?
Also die initiale Kalkulation war, also der Hergang war so, ich habe den Fabi in einem Musikstudio in der Nähe von Heidelberg kennengelernt, das war mal ein Hühnerstall, der war umgebaut von so einem lustigen Iraner und der Iraner hat so wie ich zusammen Finanzdienstleistungen gemacht und hat den Fabi in der Uni akquiriert, wie man das halt so macht als guter Strucki und über Finanzdienstleistungen sind sie sich nicht einig geworden, aber über Musik und dann saßen wir zusammen im Musikstudio und der Fabi kam dann um die Ecke und gesagt, hey, hier gibt es das Konzept, lass mal so ein Gaming-Konzept Club-Mix machen. Und ich so, okay, hört sich lustig an. Da waren wir so 20. Und dann haben wir so mit, erstmal mit 100.000 gerechnet. Und das Endbild dann, das war 2009. 2013 war, dass wir dann so knapp 1,8 Millionen negativ auf der Uhr hatten. Und wir hatten da so eine kleine Varianz drin von Planung und Realität. Das hat dann zu intensiven Problemen geführt und auch, ja, war anstrengend, war sehr anstrengend. Aber ich habe schon ein bisschen was gelernt. Wir haben ja angefangen und wussten nicht, was eine Baugenehmigung ist. Das hat sich dann sehr schnell geändert, als die Baupolizei unsere Baustelle gestoppt hat nach 3-4 Tagen.
Ah ja, schön.
Was machen Sie hier? Umbauen? Wo ist Ihre Baugenehmigung? Was ist eine Baugenehmigung? Das war so das Level.
Okay, aber 7-stellig am Ende, wenn man wirklich einen Club hinstellt?
Ja, also ich sag mal, wir rebranden den Club gerade, weil wir das Gefühl haben, das ist jetzt 10 Jahre am Markt gewesen. Jetzt ist es Zeit, dem ein neues Gesicht zu geben und auch einen neuen Namen. Aber das kostet uns jetzt so 500.000 ungefähr. Ich denke, wenn du von null auf anfängst, hängt natürlich ein bisschen von der Fläche ab. Wie sieht die Fläche aus? Was hast du da für Beschaffenheiten? Musst du einen schalldämmenden Bodendecke, Wände, Feuerschutz und den ganzen Klimakram machen? Wenn du alles nicht hast, dann brauchst du bestimmt über 1 Million. Einfach weil du die technischen Gegebenheiten erstmal schaffen musst. Und die Fläche ist natürlich auch eine Frage. Unsere Fläche ist so knapp 1000 Quadratmeter. Wenn ich jetzt nur 250 mache, habe ich halt einfach weniger Materialkosten, ja.
Ja. Und bei uns müsste es ein Elektroclub sein, Stefan, ne?
Ja, der, also zwingend. Der wird jetzt auch elektronisch bei uns, weil Hip-Hop ist so langsam vorbei und jetzt wird es eher elektronisch.
Geil.
Finde ich auch
ja,
geil.
Also Marco, ich ehrlich gesagt, wir waren schon noch ein bisschen in der romantischen Phase, was das Thema Club
angeht. Ja,
wir haben auch die halbe Million bis Millionen an dem Abend weniger auf dem Radar gehabt, als wie cool das wäre, da reinzulaufen. Ja.
Aber die macht aber am meisten Spaß bei den Projekten, die romantische Phase. Ja, also lassen wir es noch ein bisschen dabei, würde ich sagen.
Genau, fangen wir vorne an, würde ich sagen jetzt.
Oder? Ja, Tobi, Garage. Erstes Invest, Katastrophe, habe ich.
Ja, das war richtig geil. Also ich wollte dann unbedingt irgendwann mal die erste Immobilie kaufen, weil ich Cashflow schon immer mega cool fand. Wir haben einfach das Konzept davon, nicht arbeiten und einfach so gechillt Cashflow kriegen. Da bin ich jetzt heute immer noch nicht so ganz dran, aber die Idee dahinter war cool. Und dann war ich ja im Club-Business, also habe ich mit 7.000 Euro bar mir eine Garage gekauft beim Notar und auch beim Notar direkt bar bezahlt.
Vor 10 Jahren, du warst 25.
Ja, ist schon länger her wahrscheinlich. Ich habe die jetzt wahrscheinlich so, wahrscheinlich war ich so mit 23 oder so, habe ich die gekauft. Mhm. Müsste mal nachschauen. Ich habe die heute noch, leider. Und die ist nicht vermietet. Ich habe die dann ein paar Mal vermietet und die hat geile Rendite gemacht. Das waren immer so, ja, 15-18%. Aber es ist halt relativ cool gewesen, aber absolut halt trotzdem ein Witz dafür, dass die in Pforzheim ist und ich in Stuttgart bin. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann einfach gar nicht mehr mich drum gekümmert habe. Und jetzt zahle ich halt seit ein paar Jahren Nebenkosten. Und habe es einmal versucht zu verkaufen, der Verkäufer ist abgesprungen, dann habe ich es wieder ein paar Jahre vergessen. Jetzt wurde ich von zwei Interviewern immer wieder drauf angesprochen. Jetzt ist mir aufgefallen, ich könnte jetzt eigentlich mal irgendjemandem mega billig verkaufen, Hauptsache sie ist weg. Weil ich habe jetzt schon zweimal Reinigung gezahlt, weil irgendwelche Leute, die da in dem Mehrfamilienhaus wohnen, die Garage halt häufig auch mal als Müllplatz nutzen. Der Müll wird dann mir in mein Eigentum übertragen. Und bisher hat der Garage Sale bei mir noch keine geilen Schätze hervorgebracht. Es war eher negativ.
Okay, also Garage eigentlich war nicht geil, aber wie bist du dann zu Immobilien gekommen? Also wir reden gleich drüber, dass du bald 20, 30 Objekte im Jahr drehst, also Eigentumswohnungen, dann werden es Mehrfamilienhäuser, werden es Pakete. War das dann nach der Garage dein Ziel? Das mache ich jetzt oder wie bist du da reingekommen?
Nee, also ich wollte ja schon grundsätzlich eher Wohnungen. Das mit der Garage war bloß eher schwinglich zu dem Zeitpunkt, weil da war meine Bonität auch am Tiefpunkt, würde ich sagen, weil einfach so viele Schulden in dem Club-Thema drin waren. Und da wir eine GmbH und Co. KG waren, zum Glück, weil so konnten wir nicht insolvent werden, sondern nur zahlungsunfähig. Das hat uns gerettet damals. Könnte auch den ein oder anderen Immobilieninvestor in der jetzigen Phase retten, so eine Konstruktion, wenn die Banken mitspielen. Da sprechen wir aber sicherlich nachher noch drüber. War es einfach so, dass ich das so kaufen konnte. Und dann habe ich irgendwann das hingekriegt, mal eine erste 110% Finanzierung zu kriegen, weil ich günstig an eine Wohnung in Stuttgart-Vaihingen kam, eine Einzimmerwohnung mit einer Tiefgarage, einem Tiefgaragenstellplatz. Das war dann die erste Immobilie, die habe ich gekauft. Die hat so 100, 120 Euro Cashflow-Überschuss gemacht, nach allen Kosten und ein bisschen.
Was hat die gekostet, Tobi? Nur Kaufpreis, weißt du?
84.000.
In Stuttgart-Vaihingen?
Mhm.
Okay, ja.
Gut. Ja, die war cool, gutes Baujahr. Das Haus ist gerade saniert worden, jetzt sieht's. Ich bin zufällig vorbeigefahren und da ich mich mit Nebenkostenabrechnung und dem ganzen Kram, vor allem von meinen Eigenobjekten, gar nicht beschäftige, war ich positiv überrascht, als ich gesehen habe, dass wir eine neue Fassade haben, so eine richtig schöne. Habe ich direkt die Bank angerufen und nachbeliehen. Ein kleiner Witz. Und das hat alles ein bisschen losgetreten, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt kriege ich jeden Monat einfach 100 Euro, sagen wir mal, aufs Konto mehr. Und das hat sich dann auf mein Mietkonto so angehäuft und das fand ich schon ganz cool. Dann geht natürlich die Berechnung los, okay, wenn ich das jetzt 10-mal mache, dann kommen 1.000 oder 100-mal, dann kommen mehr. Und wenn ich dann ein bisschen abbezahlt habe und Mietentwicklung und so weiter und so fort. Und so habe ich dann halt immer wieder eine Wohnung gekauft, wie EK frei wurde. Anfänglich komplett finanziert, weil es halt damals aus meiner Perspektive einfacher und easier kalkulierbar war, weil noch nicht so viele YouTube-Leute online waren, die erklärt haben, kauft Immobilien wie ihr oder irgendwelche anderen, die da in dem Bereich ihr Wesen treiben. Und habe dann aber im Jahr 2014, glaube ich, das erste Mal mit Simon dann zusammen haben wir eine Wohnung gekauft und die verkauft und haben dann direkt so 80.000 Gewinn gemacht damit. Und das war natürlich krass. Weil,
habt ihr die bewusst dafür gekauft? Also ja. Gesagt, wir handeln jetzt?
Ja, wir hatten über einen Bekannten einfach mitbekommen, da will jemand seine Wohnung verkaufen. Und dann haben wir gesehen, okay, der Quadratmeterpreis ist ungefähr die Hälfte dessen, was so gerade auf ImmoScout online ist. Das war so damals die Kalkulationsbasis. Und dann haben wir gedacht, mega, ey, wenn wir jetzt das Ding kaufen und wieder rausdrehen, wir haben es uns nicht vorgestellt, dass es so einfach ist, dann verdienen wir so viel Geld. Das haben wir dann getan und festgestellt, Alter, da geht's ja richtig zur Sache. Weil wie viel muss ich tun, um 80.000 Überschuss zu machen versus ich habe halt 100 Euro im Monat. Da muss ich ganz schön lange warten.
Ja, genau, das ist, glaube ich, das ist der Punkt. Also Cashflow ist ja ist wirklich toll und irgendwann wollen wir alle, also Marco, wir haben gerade das Gespräch auch noch wieder, was unseren eigenen Bestand angeht, gehabt, so dieses tolle Gefühl, dass es einem gibt, nie wieder sich um Geld Sorgen machen zu müssen, weil es diesen langfristigen Bestand gibt mit ja. Überschüssen, auf die man sich verlassen darf. Das ist ganz, genau. ganz toll. Aber in dieser Wachstumsphase ist wirklich genau das die Frage. Jetzt habe ich 100 Euro im Monat. Wie lange muss ich diese Wohnung jetzt erfolgreich betreiben, bis ich 80.000 Euro auf dem Konto habe? Mhm. Und wie sieht meine Wachstumskurve aus, wenn ich vielleicht erst ein paar Mal eine Wohnung mit Gewinn weiterverkaufe und dann irgendwann in diesen Buy-and-Hold-Modus erst wechsle? Ne? So, also wie viel schneller habe ich einen bestimmten Bestand dann, der dann auch viel mehr Erträge bringt. Ist, glaube ich, ist interessant, dass da quasi jeder Investor, jede Investorin auf ihrer Reise dann irgendwann mal vorbeikommt. Ne? So Daniel mit seinen Mehrfamilienhäusern, der rückwirkend gesagt hat, bei uns aus dem Coaching-Team, ich hätte früher mal eins verkaufen sollen. Das wäre einfach viel, viel schneller gegangen alles. Ne?
Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist unheimlich spannend.
Ja. Ich meine, der Skill, also eine Immobilie günstig einzukaufen erstmal, dann der zweite Skill, eine Immobilie vielleicht auch noch so zu entwickeln, dass sie im Wert steigt, der ist unglaublich viel Geld wert. Und den kannst du monetarisieren über Cashflow, was das Long Game ist, oder natürlich kurzfristig, solange du halt dabei dann nicht hops gehst, wollen wir auch gleich drüber sprechen, wie du 2022 nicht hops gegangen bist. Aber genau, erzähl uns, wie das weiter skaliert hat. Dann habe ich gehört, im 2013, 2014 hast du 20 bis 30 Objekte gedreht.
Also ein Satz noch kurz, das, was du ansprichst, dieser Skill, günstig einkaufen, modernisieren, das sind die zwei Stellschrauben, von denen ich auch immer spreche, plus die dritte, der Verkauf nachher, der funktioniert bei uns natürlich über ein Kapital, also wir haben einen eigenen Vertrieb und es geht an Kapitalanleger, das sind jetzt nicht so die typischen Immocation-Kunden, das sind eher Leute, die sich gar nicht mit dem Immobiliengeschäft beschäftigen wollen und trotzdem eine gute EK-Rendite wollen. Ja. Das sind so die Stellschrauben, die das dann halt auch möglich machen und ich glaube, dieses Fix- und Flick-Thema, Fix- und Flick-Thema unterschätzen die einen oder anderen, weil sie halt sagen, hey, ich mache das so nebenbei ein bisschen. Und meine Erfahrung ist, nebenbei funktioniert das gar nicht gut. Ich finde, das ist ein heftiger Fulltime-Job, vor allem, wenn es mal viel ist, weil wenn ich eine Wohnung im Jahr mache, okay, aber wenn ich mal 200 gemacht habe, dann habe ich auch mit 20 Anwälten zu tun, weil halt Sachen schiefgehen, ob ich möchte oder nicht, ob ich gut oder schlecht gearbeitet habe, das ist egal. Wo Reibung ist, da entstehen dann auch Themen und dann brauche ich ein bisschen eine Struktur auf einmal. Und das ist sehr spannend. Deswegen spannend, wie du das auch so beschreibst, weil das ist auch meine Erfahrung.
Ja. Und du hast dann halt auch Druck, ne? Das ist was anderes, wenn ich eine Immobilie kaufe, die habe ich auch mittel- bis langfristig finanziert und weiß, das funktioniert erstmal und kann mich um die Themen kümmern, so wie sie reinkommen. Wenn ich aber ankaufe mit dem Druck, sie zu verkaufen, dann muss ich halt auch in dem Moment. Wie war denn das? Das hatte ich gerade noch vergessen zu fragen. Wo du gesagt hast, 110% Finanzierung, du hast ein paar Sachen für den Bestand gekauft. Wie ging das mit deiner Bonität? Also hattest du noch irgendwo ein Gehalt her? Wie hast du dich bei der Bank aufgestellt?
Tatsächlich nicht. Ich hatte da am Anfang gar kein Gehalt. Ich habe mich auch gewundert, dass die das gemacht haben. Das erste Objekt war halt von denen wesentlich wertvoller eingewertet und die Vermietung war ganz gut. Das war damals schon irgendwie so 600 Euro oder sowas und die Rate war sehr niedrig. Das heißt, der Kapitaldienst war deutlich überdeckend und das fanden die dann entsprechend gut und die Tilgung war auch verhältnismäßig hoch. Das habe ich inzwischen auch nicht mehr. Meine Tilgungen sind so niedrig, wie sie nur sein können, gerade inzwischen. Hm. Da habe ich von einem Immobilieninvestor, der ein bisschen größer ist, was gelernt, dass niedrige Tilgungen die höchste Sicherheitsstufe sind für ihn, weil wenn was schief geht, kann er reagieren, weil er Liquidität hat. Da können wir dann nachher zum Thema 22 nochmal drüber sprechen. So ist die Struktur. Und ich habe halt immer mal wieder dann nachfinanziert. Ich hatte dann halt ein bisschen mehr EK-Einsatz später raus. Also nicht mehr dann 0% und auch nicht 10, sondern eher 20. Was aber auch gar nicht so schlecht war, weil mehr EK bedeutet gleich schneller Cashflow. Und es ist immer so eine Balance zwischen, ja, wie viel will ich und wie schnell will ich wachsen. Aber wenn ich mir so anschaue in meinem Umfeld, die größten Immobilienbestände haben, sind meistens die wenig verkaufen, die sich nicht sagen, hey, ich muss in 2 Jahren jetzt schnell groß werden, sondern einfach sich die Zeit nehmen und sich das entwickeln, die Zeit dafür nehmen. Und dann werden die Bestände auch sehr groß und sehr wertvoll auf einmal, weil der Zinseszinseffekt ja auch da eine unheimliche Rolle spielt.
Ja, wobei du ja schon, um große Bestände aufzubauen, irgendeine Antwort auf dieses Thema Eigenkapital brauchst. Ne? Mhm. Nicht jetzt die Wachstumsstrategie permanent alles 110% oder 130% zu finanzieren, also mindestens mal voraussetzt, dass du hervorragend einkaufst. Man muss ja nochmal auseinanderhalten. Also 100% des Kaufpreises ist ja völlig in Ordnung, solange du damit noch immer unter dem Marktwert bist. Aber also das musst du quasi perfektionieren. Ansonsten brauchst du irgendeine andere Antwort auf das Einkaufen. Genau da kann halt ab und zu mal was rausverkaufen sehr helfen.
Ja, ne? Ja. Also wir haben jetzt in den Gesellschaftsstrukturen die ersten Objekte, die in dieser 6-Jahres-Frist 6b sind. Ja. Wo wir jetzt überlegen, hier und da mal eins zu drehen, um einfach Kapital zu heben. Es ist ja so, unser Steuersystem ist ja so strukturiert, dass ich eigentlich fast nach 10 Jahren im privaten und nach 6 Jahren im geschäftlichen, also im gewerblichen Umfeld, so Objekte eigentlich fast drehen muss, um dieses Eigenkapital zu heben, das da drin ist. Wir versuchen das häufig mal mit der Bank zu klären, dass wir es nicht verkaufen müssen, sondern das von der Bank das Geld kriegen, weil jede Transaktion kostet auch wieder Geld und vor allem Zeit. Das merke ich jetzt gerade, wenn wir vor 2014 eine Wohnung gekauft haben, habe ich mich über jeden Notartermin gefreut und vor allem über jeden Verkaufstermin. Jetzt ist es so, dass wenn wir nur ein Mehrfamilienhaus pro Termin kaufen, ich schon gar keinen Bock habe hinzugehen, weil es so viel Zeit kostet, dass ich mir denke, hey, lass uns lieber 20 auf einmal kaufen oder 15 oder 5 oder zumindest sowas, weil es so ineffizient ist. Dieses rein und raus kostet unheimlich viel Zeit auch. Immer jedes Mal das Objekt on- und offboarden, und das ist, wenn du 2 Wohnungen machst im Monat, ist okay, ja. Aber inzwischen ist es halt mal mehr und dann sind es auf einmal, keine Ahnung, letzten Monat 74. Wenn dann noch 2 Mitarbeiter gehen, dann ist die Bude auf jeden Fall mal unter Pressure. Hm. So wie bei uns gerade letzten Monat das der Fall war. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Aber das, was du sagst, diese Antwort, es gibt natürlich verschiedene Antworten. Unsere Antwort auf, wie kriegen wir Bestände zusammen, war schon immer, wir drehen und einen Teil von dem Drehgeld pumpen wir einfach in Bestandsobjekte rein, die deutlich Cashflow-positiv sein sollen im Idealfall oder eine Perspektive darauf haben, das zeitnah zu werden, also zeitnah 2 bis 4 Jahre.
Ja. Das heißt reinpumpen, Entwicklungsmaßnahmen.
Ja, oder also EK nutzen sozusagen. Wir machen 100.000
Gewinn. Aber nicht Sondertilgung.
Wir machen halt 100.000 Gewinn mit irgendeinem Flip-Objekt und dann nehmen wir einen Teil davon und kaufen davon ein Bestandsobjekt.
Okay.
Ja, bisher war das nicht so klar strukturiert. Inzwischen bei der AG ist es sehr klar strukturiert. Da haben wir Handelsgewinne, davon geht ein Prozentsatz in die Bestände rein und ein Teil der Bestandsüberschüsse geht an die Aktionäre als Dividende wieder raus. So kriegen wir es auch hin, dass wir eine regelmäßige Linie haben. Das heißt, wir haben konsequent steigende Dividenden und keine Ausschläge, weil wir jetzt, keine Ahnung, im Jahr 24 viel gehandelt haben und im Jahr 25, 26 nicht, weil da waren wir halt gerade in Entwicklungsphasen. Ihr wisst selber, wie das ist. So ein Objekt braucht manchmal seine Zeit, bis es ready ist. Aber das, unsere Antwort war eben das Fix- und Flip-Geschäft. Und ich habe jetzt im späteren Verlauf dann festgestellt, dass eine andere Antwort auch sein kann, ich hole mir EK von außen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so rückwirkend da drauf schaue, das war gerade so um 22 rum, wir haben relativ früh angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn jetzt unsere knapp 30 Millionen variabel finanziert von 1 auf 8 wachsen, und dann haben wir festgestellt, dann passiert einfach nur Insolvenz. Ja. Und dann haben wir relativ früh so in dem Corona-Endzeitraum schon angefangen, Finanzierung festzuziehen. Und das war mega der Pain damals, weil ich habe ein bisschen gegen meine Co-Founder gekämpft und gesagt, hey, lass uns da die 4 Objekte, die wir gerade noch entwickeln wollen, festziehen und einfach behalten. Ja, aber da verlieren wir hier 1 Million und da 1,5 Millionen und alles, was wir vermeintlich verloren hätten, waren 6, 7 Monate später solche Big Wins, weil die Zinsen dann angefangen haben, so richtig zu eskalieren. Und für uns, also für uns waren die Zinsen ja selten bei 1%. Wir waren ja eh schon bei 3 oder 2,5 als Projektentwickler. Aber die waren dann halt auch auf einmal auf 8,5 oder 9 teilweise in der Peakzeit. Und das hat dann schon durchaus hier und da wehgetan. Wir haben ja 1,5 Jahre gebraucht, um alles festzuziehen und sind nur mit einem einzigen Projekt variabel geblieben, wo es einfach aufgrund der Entwicklung nicht anders ging und sinnvoll war. Und das war ganz gut. War nicht geil, aber hat, du hast ja da vorher schon mal danach gefragt, diesen Zeitraum relativ glimpflich übergehen lassen sozusagen. Und was auch ein Thema war, wir haben halt schon immer Bestand gekauft. Also ich kenne ganz viele, die handeln halt nur. Die haben nur Handelsgeschäft. Und wenn wir nur Handelsgeschäft gehabt hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir das hingekriegt hätten. Weil es einfach, ja, du hast ja sonst keine laufenden Einnahmen. Und du hast ein Objekt gekauft zu einer Marktphase, da war der Apfel noch 2 wert und dann war der Apfel einfach nur noch 1 wert und du kannst machen, was du willst, der Apfel ist dann nur noch 1 wert und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Und jeden Tag, wo du es behältst, eigentlich wird der Apfel schlechter, weil halt die Zinsen da laufen und die Kosten. Das heißt, irgendwann wären da, glaube ich, die Punkte gekommen, wo du so einen Zwangsverkauf hättest machen müssen. Das wäre, glaube ich, unangenehm gewesen.
Lass uns bitte nochmal kurz zurückgehen von dem ersten Flip.
Warte, gleich, pass auf, wenn wir da, ich will diese Brücke auch noch bauen, wie du so groß werden konntest, aber wenn wir schon in dem Thema sind, würde ich noch ein, zwei Rückfragen gerne stellen und da reinzoomen in dieses 2022-Problem. Lass uns mal vor der Zinserhöhung. Mhm. Wie sah euer Portfolio ungefähr aus? Wie groß war das? Und du sagst schon, das meiste variabel finanziert.
Also ich bin da sehr schlecht drin, ich verfolge diese Art der Zahlen gar nicht so arg. Ich werde da auch von anderen Investoren immer gerügt danach, wenn ich nicht sagen kann, wie viele Einheiten wir haben.
Ist bei mir aber auch so, geht mir auch vollkommen so, ist aber auch gar nicht so relevant, aber es geht nur um eine Größenordnung und nicht die exakte Zahl.
Ich denke so 80 bis 100 Einheiten, manche ein bisschen größer, weil es dann auch, da waren schon ein paar, 2 Hotels dabei und das Volumen wird wahrscheinlich so bei 35 Millionen gelegen sein. Also es war schon 80% im Handelsgeschäft drin, im Handelsbuch. Und ungefähr 5 Millionen wahrscheinlich im Bestandsvolumen. In dieser Zinserhöhungsphase wurde dann aus 80, 20, 70, 30 zugunsten des Bestandes. Weil wir viele Projekte, die wir verkaufen wollten, dann doch einfach behalten haben.
Also du hast quasi 30 Millionen Schulden?
Ja.
Und 30 Millionen wert oder ein bisschen mehr.
Ja, also unsere Perspektive mehr, aus der Perspektive der Bank natürlich immer weniger.
Also 2021 wahrscheinlich deutlich mehr, was dann die Perspektive 2022 ein bisschen geändert hat. Und du hast 30 Millionen Schulden, die hast du großteils variabel finanziert.
Fast alles, ja.
Und merkst dann 2022, da passiert was, die Zinsen gehen hoch. Es ist ja, man weiß ja nicht, wie hoch sie gehen. Und nimm uns doch mal mit in diese schwere Entscheidung, die du mit deinen Co-Foundern diskutieren wirst. Also, das ist ja wirklich, das muss ja dramatisch gewesen sein, oder? Vom Gefühl her in dem Moment.
Also, ja, wann habt ihr angefangen zu diskutieren nochmal? Also, das würde mich nur.
Also, es muss so Anfang 22 gewesen sein, weil wir haben einen Finanzierungsberater, mit dem wir viel gemacht haben.
Ja.
Und dann kam der Stefan zu uns und hat gesagt: Hey, hier. Wollt ihr das Objekt verkaufen oder festziehen jetzt, weil die variable Finanzierung läuft für das aus. Ihr habt das jetzt 2 Jahre entwickelt, das ist ready.
Ja.
Meine Empfehlung, festziehen, weil die Zinsen werden wesentlich hochgehen. Und,
er hat das kommen sehen quasi, ja?
Also er hat schon gesagt, er glaubt, die gehen wesentlich hoch.
Ja.
Und von 1% auf 4 ist ja wesentlich.
Ja, klar.
Da haben wir dann so überlegt, machen wir es nicht. Dann haben wir das Ding festgezogen und danach trotzdem verkauft mit einer Vorfälligkeitsentschädigung. Da waren die Zinsen dazwischendurch aber schon gestiegen und da haben wir dann, das war eine sehr kurze Zeitabfolge, da haben wir dann gemerkt, hey, es ist egal, wir ziehen einfach alles fest, wir verlieren dann bei jedem Verkauf, falls wir es doch verkaufen können, die Vorfälligkeitsentschädigung ist egal, das ist quasi unsere Optionsgebühr, die sichert uns aber ab, dass wir alles, was wir uns die letzten 10 Jahre aufgebaut haben, nicht in einem Monat gegen die Wand fahren.
Echt wie eine Versicherung eigentlich, ja, ne?
Genau.
Also es kann gut gehen und dann haben wir ein bisschen weniger verdient oder es geht schief und dann haben wir uns dagegen aber abgesichert quasi.
Ja, ne? das war dann der Vorgang, der dann zum Umschwenken gebracht hat, aber es war schon anstrengend. Ich habe auch fast jede einzelne Finanzierung dann im Einzelnen, obwohl die Entscheidung gefallen ist, wieder diskutiert sozusagen. Ja, hier, jetzt haben wir da noch eine Doppelhaushälfte, sollen wir die nicht lieber variabel lassen, die kann man voll geil verkaufen und voll geil verkaufen ist, wir haben die immer noch und zahlen 500 Euro im Monat drauf, gerade bei dem Ding. Wir haben die halt aber umsonst gebaut quasi, weil das Grundstück war übrig von einem anderen Flip. Das steht jetzt da. Und das Haus war halt vor der Zeit so eine Million wert und jetzt wahrscheinlich so 800.000. Da warten wir einfach, bis es dann sich wieder ein bisschen entspannt und dann lässt sich das sehr gut verkaufen. Aber da gab es viele unangenehme Entscheidungen, ja, weil jede Entscheidung hat ja erstmal zu dem Zeitpunkt, da waren wir wahrscheinlich so bei 2 Millionen Jahresüberschuss und die Perspektive war schon auf so 8 bis 10, weil einfach so viel im
Portfolio. Überschuss durch Handel.
Genau, durchs Handeln. Und da war die Perspektive natürlich schon, dass das jetzt halt in eine Größenordnung geht, wo wir dann bald mal über Learjets sprechen können. Und die Gegenperspektive war, hey, wir verkaufen unsere Autos und fahren U-Bahn haben aber trotzdem ein Riesenportfolio und können es aber behalten. Und das war natürlich ein Abwägen, das unangenehm war. Wir haben noch nie Riesengehälter gehabt und wir haben auch noch nie, sagen wir mal, mit so Luxusgütern übertrieben. Wir waren immer super restriktiv, was das angeht. Ich habe bis heute noch keine teure Uhr. Bei mir ist es immer noch die Garmin, weil ich einfach meine Sportsachen mache. Das kannst du vielleicht nachvollziehen, Marco. Die Geschichte war, da diese Entscheidung zu fällen, war super schwierig, weil der Verzicht so groß war. Weil da war dieses eine Bild, hey, wir können jetzt riesengroß werden, wir können uns kurz mal 5 Level hochschieben oder wir werden halt wesentlich kleiner, als wir uns schon gefühlt haben und brauchen ein bisschen länger, sind aber halt auf der sicheren Seite. Und da mein bisheriges Leben halt so eine risikoaffine Art war, habe ich immer eigentlich eher Bock gehabt, aber auf der anderen Seite, ich dachte, das können, also wenn es sich so wendet, können wir es nicht wuppen. Dann müssen wir es so machen.
Ja,
das war scheiße.
Ich wollte mal kurz die Größe des Problems noch umreißen. Wenn du sagst 30 Millionen Schulden und ich sag mal 4% Annuität da drauf, was du vielleicht irgendwie da hattest mit Variable und Tilgung und so, dann bist du bei 1,2 Millionen, die du im Jahr an die Bank überweisen musst. Demgegen hast du schon Mieteinnahmen, ne? Weiß ich nicht, in derselben Größenordnung, ein bisschen größer.
Ja.
Und ja, da war quasi
noch mehr weniger. Du hast ja auch Projektentwicklung, da bist du deutlich unter der Annuität.
Ja, okay. Also sagen wir mal, vielleicht trägt sich das irgendwie gerade. Könnte man das annehmen, dass das zu dem Zeitpunkt so war?
Wir haben die alle so finanziert. Also es gibt ein oder zwei kleine Teile, aber das, wie gesagt, ist eine Doppelhaushälfte, weil es Neubau ist, der trägt sich nicht ganz. Und ein anderes, was sich nicht trägt, weil die Entwicklung nicht fertig ist, ist ein Denkmalgebäude. Das ist in der Nähe von Bingen, das sind 3000 Quadratmeter. Nee, es ist in Bingen. Nähe, sagen wir mal, Nähe Mainz, Frankfurt, so die Ecke. Und das sind die einzigen beiden, die sich nicht tragen. Alle anderen sind deutlich überdeckend.
Hm.
Okay. Aber wir haben halt an dem Punkt, wo es so diese Kurve, wo man sagt, hey, jetzt wird's Draufzahlgeschäft, haben wir dann halt mit erhöhtem Pressure die Finanzierung festgezogen.
Ja, weil was würde passieren quasi aus den, sagen wir mal, 1,2 Millionen, die du, also es ist von mir geschätzt, nicht deine Zahl, ne? Aber jetzt eine 4% Annuität auf 30 Millionen, so ungefähr. Die verdoppelt sich. Weil die Vierer wird zur Achter Annuität. Ja. Dann hast du plötzlich 1 Million im Jahr Unterdeckung, die du an die Bank bezahlen musst. Du verkaufst aber in genau diesem Jahr ja wahrscheinlich so gut wie keine einzige Immobilie.
Ja, also die Realität war, wir haben vorher 10 Objekte verkauft, haben wir dann noch 1 verkauft. Also es war so 90% weniger als im Jahr davor.
Und dann weißt du quasi, okay, du läufst da nicht innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich einfach trocken und kannst die Rate an die Bank nicht mehr bezahlen. Das wäre das Problem gewesen.
Ne? Ja, ich glaube. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem wir uns aktuell im Immobilienmarkt befinden, dass bei ganz vielen wir trocken sind, die Kreditlinien gekündigt sind, aber die Banken noch die Füße stillhalten und für den gewieften Immobilieneinkäufer bald Türen aufgehen, die sehr interessant sein werden. Aber ja, genauso wie du es beschrieben hast, ist es.
Ich meine, zwei Gedanken dazu. Ne? Das eine ist ja der klassische Konflikt zwischen Gier und Vernunft. Ne?
Mal
für mich. Learjet versus U-Bahn.
Ja, aber sowas unglaublich menschliches, glaube ich, was jeder von uns auf irgendeiner Ebene, oder die meisten von uns auf irgendeiner Ebene in sich trägt. Und es ist immer so leicht gesagt, dass man natürlich nicht gierig sein soll. Und es ist aber genau in diesen Situationen, genau wie du meintest, man trifft dann die Grundsatzentscheidung, aber dann ganz konkret die einzelne Immobilie, diese Finanzierung, ist das jetzt wirklich nötig? Sollen wir nicht doch die paar hunderttausend? Ich glaube, genau das ist der Moment, wo es dann wirklich hart ist und wo man sich dann treu bleiben muss. Und das ist so schwer teilweise. Ja? Ja, das ist so schwer. Wir müssen mal mehr Nein sagen zu irgendwelchen Dingen, auch wenn es um Zeit geht und solche Sachen. Wie unendlich schlecht sind wir, Marco, zum Beispiel auch in diesem Nein sagen. Ne? Weil immer, wenn es dann konkret wird, ist das so viel schwieriger. Und also ich kann mich da voll reinfühlen, muss ich sagen.
Ich möchte nur ergänzen, ich weiß nicht, ob es immer nur die Gier ist. Wir haben ja viele, viele Investoren auch sehr hautnah erlebt, die 2022 in diesem Problem waren, die das Rad recht groß gedreht haben, variabel finanziert und so weiter, die sich dann immer noch mal für horrende Zinsen einen weiteren Schuss Crystal Metz geholt haben. Wir werden gleich aufklären, was Crystal Metz ist. aber da war gefühlt oft der Antrieb so, ich will nicht akzeptieren, dass meine Projekte jetzt gescheitert sind. Nein. Also ich will nicht akzeptieren, dass ich jetzt quasi einen Verlust einlogge, so ein bisschen, mit vielleicht Notverkauf oder aber auch, indem ich dann irgendwie Zins wegschreibe. Und weil, vielleicht geht das jetzt in diesem Jahr doch noch. Und wenn ich die abverkaufe, eigentlich haben wir mal gedacht, wir machen mit dem Objekt eine Million Gewinn. Und das will man nicht herschenken, gar nicht so sehr aus dem Traum des Learjets heraus, sondern oftmals aus, ich wollte erfolgreich sein mit den Projekten.
Ja.
Es tut dann so weh. Du hast da so viel Arbeit reingestellt. Du willst die monetarisieren, so.
Ja, ich kann, also es ist einfach schlimm. Und ich habe meine Erfahrung damit gemacht beim Trading. Ich habe so mit 18 oder so das erste Mal einen Trading-Account bei CFC Markets aufgemacht. Und da war ich noch in der Schule. 500 Euro rein. Nach einem Tag hatte ich 8000 und dachte so, bam, ich werde Trader. Und habe dann nochmal gewettet und dann habe ich aus Versehen Short-Positionen gekauft. Die habe ich dann abends verkauft, also nochmal verdoppelt, ohne es zu merken. Bin schlafen gegangen und hatte am nächsten Morgen so 160.000, weil zu glücklicherweise ist der DAX gefallen. Und dann dachte ich so, jetzt kaufe ich mir erstmal ein Turbo, weil der kommt auf dem Schulparkplatz mega geil. Dann habe ich nochmal gewettet und innerhalb von Sekunden wirklich die 160.000 zick weg. Und musste 2.000 nachschießen noch. Und da habe ich meine, das hätte aber auch anders enden können mit dem Nachschießen. Und da habe ich für mich entschlossen, dass ich mit diesem ganz schnellen Gear-Management nicht klarkomme und habe das dann auch gelassen. Inzwischen ist meine Aktienanlagestrategie only long-term, aber das war meine Story dazu. Das einzig Geile war, ich habe mir noch so einen Montblanc-Stift rausgelassen, der war dann auch Babo-mäßig in der Schule, aber das war mein einziger Ertrag da draus.
Den hast du noch.
Er ist nicht ganz so geil wie ein Turbo. Nee,
Turbo wäre geiler gewesen, aber ja, da hat die Gier reingelockt und das ist einfach, wie du es beschreibst, so schwierig, das zu managen, genau im Einzelfall, weil das sind dann 20 Projekte und man hat dann schon 6 festgezogen und denkt man, irgendwann reicht's und dann kommt eins und dann, da ist schon nochmal eine Million oder eine halbe Million Gewinn eigentlich drin, wir könnten es ja eigentlich auch irgendwie hinkriegen und ja, diese ganzen Gedankengänge führen meistens zu nichts, außer dass es halt schief geht.
Ja. Ja, der zweite Gedanke, den ich dir hatte, bevor ich ihn vergesse, ist, es ist spannend, was du gerade gesagt hast, was dein Blick auf den Markt ist. Erinnert mich an ein Gespräch, Marco, das du, glaube ich, mit dem Daniel bei uns aus dem Team die Tage hattest, ne? Der ein bisschen einen ähnlichen Standpunkt eingenommen hat und meinte, also wir haben alle keine Glaskugel und wir wissen alle nicht genau, was in so einem ultrakomplexen Markt passiert, aber da gibt's durchaus ein Szenario, dass eben tatsächlich nochmal ganz, ganz tolle Deals jetzt auf den Markt kommen von Investoren, die irgendwie bis hierhin durchgehalten haben und jetzt dann aber langsam irgendwie am Ende ankommen, ne? Weil die Zinsen offensichtlich noch immer nicht gesunken sind und vielleicht hat man dann noch eine Zeit lang mit Tafelsilber vergolden und so weiter, ne? Und kann schon sein, dass da nochmal richtig geile Einkaufschancen jetzt auf uns zukommen, so was Good News sind, ne? Total, weil ich glaube, wir haben uns irgendwie quasi alle so ein bisschen an die neue Phase gewöhnt, wissen, was jetzt Sache ist. Hilft einem nicht, wenn man es verstanden hat, was Sache ist, wenn man immer noch die Bestände von damals hat mit den Finanzierungen, mit den Variablen so. Also ja, finde ich spannend, dass du den Punkt machst. Ja.
Ja, also ich glaube, dass einfach, also es gibt ja verschiedene prominente Beispiele. Der eine verkauft seine Porsche-Sammlung, um die Firma zu retten, was ich cool finde. Ja. Und der andere gibt halt in Anführungszeichen auf, weil er wahrscheinlich auch schon seit 2 Jahren wusste, dass das nichts wird, weil vor da wurde mir das erste Mal das Chalet in Österreich angeboten, wo ich gedacht habe, krasser Preis, warum verkauft man sowas in so einer Lage? Da konnte ich es nicht verstehen, jetzt verstehe ich es so in der Rücksicht. Aber der Markt ist halt, ich kenne viele Immobilienunternehmen, die wie wir Linien hatten. Wir haben inzwischen keine mehr, weil das Konzept nicht so gut funktioniert für uns, weil dauerhaft halt Sicherheiten hinterlegt sind, die auch großteils dann gar nicht benutzt werden. Das ist irgendwie ineffizient. Ja. Und auch Bereitstellungskosten entstehen. Und diese Linien sind vielerseits schon gekündigt von den Banken. Die haben gesagt, hey, wir machen das nicht mehr. Die haben aber diese Rückführung der Linie noch nicht erzwungen. Weil eine Bank natürlich auch keinen Bock auf die Verwertung hat. Das ist für die immer ein Negativgeschäft. Und was passiert, wenn halt die Banken mal sagen, okay, jetzt ist halt Schicht im Schacht. Wir holen uns jetzt, was uns zusteht vertraglich. Dann wird es, glaube ich, noch mal ein paar Immobilienunternehmen oder Unternehmer zerlegen, was super gefährlich ist. Ich will auch gar nicht, dass es passiert, weil das würde einfach wieder so viel Turbulenz in den Markt reinbringen. Wir merken das jetzt gerade beim Einkauf. Jede Bankfinanzierung ist ein Kampf vom Feinsten. Also die letzte Finanzierung waren 18 Banken, bis wir mal eine Finanzierung dann hatten. Wir waren dazwischen hatten wir 2-mal Grundschuldbestellungen und verbindliche Finanzierungen. Die wurden dann kurzerhand per E-Mail wieder abgesagt. Wenn sowas passiert, dann wird es natürlich dann noch schlimmer und du kannst schlechter einkaufen und dann werden alle kaufen mit einer Bank ein, also irgendwo ab einer gewissen Größenordnung, zumindest einen Anteil. Und wenn halt alle Probleme mit der Bank haben, dann können halt die meisten auch nicht gut kaufen und das würde natürlich so ein bisschen einen Schneeballeffekt auf den Markt haben. Weil dann ist der Einkauf gestoppt und dann die wollen, können nicht so richtig, weil die Banken so ein bisschen restriktiv sind. Also ich weiß nicht, wie viele Banken mir letztes Jahr gesagt haben, nee, 23 machen wir kein Immobiliengeschäft mehr. Also das haben wir bestimmt 10 von unseren Banken, mit denen wir arbeiten, gesagt. Und neue Banken haben gesagt, neue Kunden nehmen wir gar nicht mehr, gerade jetzt erstmal die nächsten 2 Jahre. Also da habe ich schon komische Sachen gehört. Und das, ja, also für uns ist cool, wenn die Zinsen oben bleiben. Ich freue mich darüber, weil wir dann länger noch einkaufen können zu sehr guten Kursen. Und gleichzeitig wird nichts gebaut. Also für uns Bestandshalter und die, die halt Immobilienbestände aufbauen, ist das ja eigentlich jetzt nicht die goldene, aber schon so eine silberne Chance, da einfach mal ein bisschen Level Up zu betreiben, ohne zu übertreiben.
Ja, und ich meine, oft erzählt, aber in dem Moment, wo viele unterschiedliche Meinungen in einem Markt und viele unterschiedliche persönliche Voraussetzungen und sowas aufeinanderprallen, passiert in einem ineffizienten Markt wie dem Immobilienmarkt halt genau das, was wir wollen. Ne? So, jeder hat einen anderen Informationsstand und man kann echte Schnäppchen machen. Man kann einfach objektiv ein Objekt günstiger kaufen, als der reale Marktwert vielleicht gerade ist. Und das ist ja das Tollste am Immobilienmarkt. Das kann ich mit Aktien, entweder wir fahren alle zusammen rauf, dann fahren wir alle zusammen runter, ne, mit einem ETF oder sowas. Und im Immobilienmarkt ist es halt nicht so. Und das ist, deshalb finde ich auch, dass solche Phasen, also ich finde diese Phase jetzt viel, viel cooler, spannender und lukrativer, als logischerweise Schlange stehen beim Bieterverfahren bei Zinsen auf Tiefstniveau vor, sagen wir mal, 2,5 Jahren. So, ne? Viel, viel interessanter.
Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich doch gezockt habe vor kurzem, als du das mit den Aktien gesagt hast, weil irgendwann habe ich gesehen, was Vonovia Marktkapitalisierung hat und was für ein Buchwert da drin liegt. Und dann habe ich einfach Vonovia gekauft vor einer Weile und die Aktie ist so mega gelaufen, das Zocken hat so gut geklappt. Ja. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, denke ich eigentlich dran, dass ich es verkaufen müsste und den Gewinn mitnehmen und wieder in mein langweiliges ETF-Portfolio schieben, aber muss ich noch überlegen, ob der Gierfaktor das zulässt.
Ich wollte sagen, ist die Gier doch wieder mit dem Tobi durchgegangen.
Ja, scheiße. Habe ich gerade gemerkt, als du es erzählt hast, ich so, Mist, ey, bei Vonovi habe ich das genau schon wieder gemacht.
Also verkaufen und Porsche Turbo S kaufen, würde ich sagen, oder?
So groß war das Volumen jetzt nicht.
Okay. Wir müssen
außerdem finde ich Turbo S nicht so geil, weil beim Turbo ist immer so ein Versatz, bis der ans Gas kommt. Ich bin eher so auf Drehzahl und Saugen.
Ich bin voll bei dir. Saugermotoren, auf jeden Fall. Okay, pass auf, wir schlagen gleich noch die Brücke. Du hast ein paar hundert Einheiten im rollierenden Bestand. Jetzt will ich nur dann auch, wenn wir schon über quasi ein bisschen Marktprognose, dann schließen wir das Thema auch sauber ab. Was denkst du denn, was passiert? Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Ich habe gestern auch ein bisschen recherchiert und wieder versucht, besser zu verstehen. Inflationsprognosen, Erwartungen, GDEZ. Also wir hängen ja schon sehr, sehr krass an diesem Tropf. Ne? Wenn jetzt eine Inflation dann doch wieder ein bisschen irgendwie anzieht, die EZB doch zögerlich ist, in den aktuellen Bauzinsen von knapp 4% ist schon eingepreist, dass es eigentlich ein bisschen runtergeht. Glaubst du, wir kommen nochmal in eine Phase, wo es schwieriger wird, die Zinsen eher oben bleiben, vielleicht noch ein Stück hochgehen? Oder glaubst du, das Thema ist jetzt langsam durch, Inflation im Griff und wir sehen eher niedrige 3 Zinsen am Ende des Jahres?
Also ich hatte, bis die Inflationsrate in Amerika wieder angefangen hat zu drehen und die Fed gesagt hat, sie erhöht jetzt, sie senkt jetzt erstmal nicht, gedacht eigentlich, dass es zu Zinssenkungen eher kommt. Also ich hatte es vermutet, ich meine, wir haben alle die Glaskugel nicht, das stimmt, einfach aus so ja logischen Gründen aus meiner Perspektive. Dann habe ich mit einem Berater von einem der Big Four gesprochen, die mir gesagt haben, sie gehen fest von steigenden Zinsen aus. Und habe ich gedacht, oh krass, die Perspektive, die habe ich dann so vor 4 bis 6 Wochen das erste Mal gehört. Weil ich da auch noch so eher ein bisschen der Denke war, ja, die EZB wird sicherlich 1-2 Schritte runtergehen und es dann vielleicht mal da eine Weile lassen, was glaube ich auch durchaus gesund wäre noch. Schnell runtergehen wäre nix, weiter hochgehen, weiß ich auch nicht, ob das so gesund ist. Für die, die sehr eigenkapitalstark sind, ist es natürlich ein Traum, weil dann zerbrezelst den letzten und dann kannst du wahrscheinlich zu ganz anderen Abschlägen nochmal einfach ganze oder Unternehmensportfolien übernehmen, die Immobilien in gestrandeten Finanzierungssituationen haben. Ich glaube, dass wir in dem Bestandsbereich eigentlich ganz gute Zeiten vor uns haben, weil es wird nicht gebaut nach wie vor. Das Bauen beginnt gerade ein bisschen, aber bis das Bauen dann am Markt angekommen ist und du das mieten oder kaufen kannst, da gehen halt wirklich 2 bis 5 Jahre ins Land, weil wir haben ein Objekt, da sind wir jetzt nach 6 Jahren immer noch nicht bei der Baugenehmigung angekommen. Und ich denke, das ist nicht der Durchschnitt, aber es wird sicherlich auch anderen so gehen. Und deswegen glaube ich, für Bestand ist es ganz cool. Mit dem Handelsgeschäft sind wir relativ vorsichtig. Also das kaufen wir nur, wenn wir sehen, wir haben da 50% Upside irgendwo. Und wir kaufen es auch nur mit einer zweiten Sicherheits mit so einem zweiten Sicherheitshaken quasi, der sagt, hey, wenn wir es nicht verkauft kriegen, macht es einen kleinen positiven Überschuss und es bezahlt sich selber, ja, und es ist entwickelbar, ja, dann können wir es auch einfach behalten und sagen, hey, es wäre zwar schön gewesen, jetzt schnell 500.000, 1, 2, 3 Millionen Ertrag zu machen, aber wenn wir es nicht machen können, ist es auch nicht schlimm, weil es zahlt sich selber, das Projekt kostet uns nichts. Und das Schlimmste, was passiert, dass es in 2 Jahren ein bisschen wertvoller ist, dann verkaufen wir es dann halt mit ein bisschen mehr Ertrag.
Ja.
So, also das ist so ein bisschen das, wie wir machen, und wir halten immer noch die Regel, wir finanzieren alles 100% fest. Also wir machen gar nichts variabel. Wir zahlen jedes Mal Optionsprämie. Da vielleicht ein kleiner Trick. Ich weiß nicht, ob ich den teilen soll, aber ich mache es mal trotzdem. Hat mir ein Bekannter gesagt, der hat gesagt, hey, dieses Handelsgeschäft funktioniert nicht mehr, Banken finanzieren nicht variabel, Projektfinanzierung, also für 3 Jahre fix oder sowas vielleicht auch, verhandle gleich eine Exit-Fee, bevor du kaufst, weil dann kannst du es trotzdem rausverkaufen und deine Vorfälligkeitsentschädigung ist wesentlich kleiner, als wenn du sie unverhandelt lässt.
Also die Vorfälligkeitsentschädigung vorverhandeln quasi.
Genau, das heißt, wir sagen gleich, hey, wir wollen das nicht verkaufen, aber für den Fall, dass der Zins sinkt, könnten wir uns vorstellen, es zu verkaufen, dann machen wir einfach 1% Exit-Fee. Und sagt die Bank, 1,5 oder 2, aber es ist trotzdem günstiger meistens als die Vorfälligkeitsentschädigung.
Ja, geil. Ja. Ja. Also wir haben tatsächlich viele Handelsobjekte jetzt angekauft, die sind auch variabel finanziert. Ne?
Krass.
Ja. Ja,
ja. Ja. Ja, wir haben gerade das Einsteinstraße, das Große, haben wir gerade festgeschrieben. Ne? Aber ja, wir haben schon im größeren Stile, also jetzt ja nicht wir, sondern in einer Partnerschaft angekauft, viel davon variabel. Ne? Wo aber auch, also Vertrieb gerade, zumindest mal in München ja, die Signale, die wir kriegen, wunderbar wieder funktioniert jetzt. Ne?
Vertrieb funktioniert bei uns seit Oktober. Mhm. Also im Oktober ging es los und jetzt Februar war, glaube ich, der stärkste Monat, den wir je hatten. Und ja, oder März. Siehst du? Ich weiß nicht genau, wo die Zahlungen reingehen in laut BWA, aber irgendwie, ich sage mir Q1. Das funktioniert hervorragend, ja. Also wir handeln schon auch, aber wir machen das
dann. Einzelwohnungen?
Ja, die Regel ist halt, dass wir, also am liebsten gerade kaufen wir ein paar Mehrfamilienhäuser und verkaufen die Wohnungen einzeln.
Ja.
Von der Durchdeklinierung ist so, wir kaufen das Portfolio, gucken, ob wir die Mehrfamilienhäuser einzeln verchecken können. Nein. Dann teilen wir auf, Wohnungen verkaufen. Nein. Dann sanieren wir die Wohnung und dann verkaufen wir sie im Worst Case. Aber wir versuchen immer, den schmalsten Weg zu wählen und lieber zügiger durchzuhandeln, einfach um auch diese Risikokomponente im Blick zu behalten.
Aber ist dein Gefühl, dass jetzt gerade auch der Einzelvertrieb von ETWs als Kapitalanlagen oder auch für den Eigennutz, das funktioniert am besten wieder? Ja. Ein Mehrfamilienhaus oder Portfolio global weiter zu verkaufen, ist noch viel schwieriger.
Ja, also wir hatten vielleicht kurz zum Ausholen, wir hatten ja eine Phase, da war vor ein paar Jahren das Mehrfamilienhaus rabattiert, weil man mehrere Einheiten gekauft hat. Das hat dann gewendet zu, das Mehrfamilienhaus kostet mehr als einzelne Wohnung, weil man kriegt ja so einen schönen großen Block.
Ja.
Dann hatten wir jetzt eine Phase wieder, da war das Mehrfamilienhaus jetzt gerade wieder rabattiert und in der sind wir irgendwie noch, habe ich das Gefühl. Ja. Deswegen ist der Kauf von einem Mehrfamilienhaus gerade geiler als einzelne Wohnungen, weil die sind einfach teuer, weil die meisten sich das dann leisten können. Also eine 1-3 Zimmerwohnung können sich viel mehr Leute logischerweise leisten und finanzieren als ein Mehrfamilienhaus, weil einfach die Eigenkapitalanforderungen sich geändert haben und die Zinsen und dadurch sich die Käuferschaft massiv reduziert hat, aus meiner Perspektive. Also wir hatten jetzt ein paar Ankaufsprozesse, da waren wir durch den Prozess weg die einzigen, die überhaupt mitgemacht haben.
Ja.
Das war geil. Wir haben jetzt ein paar Prozesse wieder, wo echt wieder Konkurrenz da ist. Wir haben auch das erste Projekt wegen 20.000 Euro verloren, weil einer 20.000 mehr gezahlt hat. Das hätte uns der Makler auch mal ein bisschen früher sagen können. Das hätten wir auch getan. Aber wie dem auch sei, war noch keine tiefe Beziehung zu dem her vorhanden. Das kommt vielleicht noch. Und das kommt gerade wieder so ein bisschen. Das nervt mich auch schon. Deswegen bin ich glücklich, wenn die Zinsen nicht jetzt so schnell hochgehen.
Ja.
Runtergehen, so rum.
Ja, mir wäre gerade gefühlt auch recht, wenn es einfach so bleibt. Ne?
Ja,
so,
finde ich auch. Ja. Da haben sich alle jetzt dran gewöhnt ein bisschen und damit kann man irgendwie kalkulieren.
Genau, da kann man recht gut einzeln abverkaufen und aber auch noch sehr schön größer ankaufen. Ja. Ja. Also sind wir uns ja einig. Also dann
machen wir das so, würde ich sagen. Aber gesagt, dann bleibt doch das mit dem Neubau noch eine Zeit. Ich meine, bei Neubau eigentlich haben wir haben das Lieferketten-Thema, wir haben das Bürokratie-Baukosten-Thema und wir haben das Zinsumfeld so, ne? Und so sehr ich mir wünsche für Deutschland, dass ausreichend viel gebaut wird, so sehr hilft es nun mal jedem, der Bestandshalter ist, wenn wir keinen Überschuss zumindest an Wohnraum haben. Und da habe ich gerade das Gefühl, also klar, jetzt gibt es Wachstumschancengesetz und so, aber da fällt jetzt nicht der Neubau vom Himmel auf dem aktuellen Zinsniveau.
Nee, so, ne? Nee. Sagen wir so, diese 5% Sonderabschreibung für Neubau sind schon sehr geil. Da ist der Case Kapitalanlage mit Neubauimmobilien schon in manchen Gehaltsklassen durchaus darstellbar.
Absolut, wir haben es halt gerade im Detail angeschaut, selbes Gefühl, ja.
Ja, weil du musst halt erstmal das Ding halt bauen und haben. Und ich suche in Stuttgart was Neues zum Umziehen und ich will eigentlich in was Neues, aber es gibt hier auch, also es gibt hier so 3 bis 4 Wohnungen das war es dann halt auch. Ja. Und da sind halt immer irgendwelche Rahmendaten, die vielleicht nicht so optimal sind. Also, und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der was kaufen möchte. Ja. Und vor allem kann. Also es gibt ganz viele, die können ja die ganze Zeit auch aus Eigenkapital. Das heißt, wenn ich jetzt aus Eigenkapital kaufe und sage, ich bin da eher so ein super vorsichtiger Anleger, mache ich jetzt schon gute Einkaufspreise. Bin zwar gegen Market Timing, aber aktuell, glaube ich, kann man schon gut kaufen. Und viele sehr professionelle, größere Unternehmen sagen mir auch, sie glauben, dass da nochmal ganz starke Preisverfälle in manchen Größenordnungen stattfinden, weil einfach ja der ein oder andere Player dann vielleicht nicht mehr weiterspielen kann.
Hm. Ja. Ja. Das habe ich auch die letzten Wochen etwas öfter gehört. Jahresanfang war eher dann die Stimmung so Januar, Februar, März, eigentlich unisono, jetzt sind wir durch. Ja. Ich glaube, auf der Expo Real letztes Jahr war der Slogan Survive until 2025. Mhm. Vielleicht stimmt das ja am Ende.
Ich mache gedanklich mal wieder einen Strich auf meiner Liste, was die Glaskugel einfach angeht. Ne?
Man weiß es nicht.
Du kannst es einfach alles in die Tonne treten. Dir können alle Profis dieser Welt, können dir im März irgendwas erzählen und 2 Monate später fragst du dieselben und mit derselben stolz geschwellten Brust erzählen sie dir das exakte Gegenteil. Was bringt mir dann die Frage überhaupt zu stellen? Also eigentlich ist es viel richtiger, sich über Absicherungsmechanismen Gedanken zu machen, wie du es vorhin erklärt hast, Tobi, zu sagen, also für das Szenario A passiert bei mir Folgendes und ich kann mich auf Folgendes oder gegen Folgendes wappnen und für Szenario B anders herum. Es ist viel wertvoller, sich damit zu beschäftigen, als zu hoffen, man findet jetzt irgendwie heraus, was passiert. Ne?
Manchmal wird es halt komplex ab einer gewissen Größenordnung. Das ist nicht mehr so einfach, das zu überblicken.
Ja, einfach zu überblicken nicht. Nee, das stimmt. Mhm. Aber Excel ist geduldig, kann man schon eine Menge drin
simulieren. Excel ist sehr geduldig.
Dann lass uns mal diese Brücke schlagen. Du flippst die erste Wohnung, machst 80.000 Gewinn, dann geht das relativ schnell auf ein Volumen von 20 bis 30 Wohnungen pro Jahr hoch. Jetzt weiß ich, dass du ein paar hundert, was wirst du gerade im Bestand haben, quasi zu, also nicht im Bestand, aber zum
auch jetzt ordentlich wieder verkauft. Ich denke, dass wir aktuell so knapp so um die 120 bis 150 wahrscheinlich gerade haben, so zum Handeln. Du hast
aber viel verkauft, oder?
Ja, wir haben ordentlich verkauft. Wie gesagt, also seit Oktober ist super viel passiert und jetzt die letzten Monate waren gut. Wir haben noch so eine alte vermögensverwaltende Gesellschaft von uns übernommen und die haben wir auch innerhalb von 2 Monaten komplett leer verkauft. Die verschmelzen wir jetzt mit der AG. Da freuen sich die Investoren der frühen Stunde, weil ich denke, dass wir jetzt das erste Geschäftsjahr war ein Monat im Dezember und das zweite Geschäftsjahr jetzt wird, glaube ich, mit einem 7-stelligen Gewinn auf jeden Fall schon abschließen. Das kann ich jetzt schon vorhersehen. Mal sehen, was noch so passiert, aber das finde ich ganz, ganz cool, ja.
Ja, war echt gut zu hören auch, ne, was da im Verkauf geht. Okay, wie ist das gelungen? Also,
wenn man einen geilen Vertrieb hat. Ja. Ich glaube, der Vertrieb ist der Dreh- und Angelpunkt da. Das ist die Stellschraube, die viele, die jetzt ins Internet gehen und sehen, hey, Fix und Flip ist eine Option, die sagen, geil, ich kann auch eine Wohnung kaufen und ich bin handwerklich begabt, ich kann die auch renovieren, so far, so good. Das ist auch mal eine geile Ausgangsbasis. Dann habe ich das Objekt aber und dann gehe ich auf ImmoScout und merke, okay, jetzt habe ich noch so 3.500 Euro Marge, wenn ich es so verkaufe, wenn ich gut bin, oder ich habe gar keine und dann muss ich quasi über Kapitalanlagevertrieb funktionieren oder muss wissen, wie das geht oder ich muss die Leute kennen, die das machen und stelle dann ganz schnell fest, oh, die wollen 15% Provision. Ist nicht unüblich in dem Bereich, muss man aber wissen und wenn man es nicht weiß, dann ist es komisch, das zu hören, weil damit kalkuliert ja auch keiner. Inzwischen sind die Provisionen da auch sehr viel niedriger, aber auch wenn wir in-house rechnen, wir haben 3 Leute, die das Fulltime machen und die 3 Leute machen wahrscheinlich mehr als manche 40 oder 30 Mann-Vertriebe extern, weil wir sie einfach hier vor Ort haben. Dann entstehen natürlich auch Kosten und unter 5-6% kriege ich es nicht geregelt, selbst wenn ich selber mache. Mhm. Und das brauche ich dann auch nochmal da drin, was führt aber natürlich trotzdem dazu, dass ich es gut verkaufen kann. Also dieser Abverkauf funktioniert. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist mit, sagen wir mal, dem klassischen, ich zeige die Immobilie und verkaufe sie dann. Mhm. Da der Markt gerade funktioniert. Mhm. Also ich glaube, bei kleinen Wohnungen ist schon auch wieder Konkurrenz da gerade.
Kommt, glaube ich, auch stark auf die Lage an.
Ne? Ja, das ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema.
Okay, aber jetzt genau, erklär uns einmal quasi zusammengefasst, wie dieses Wachstum für dich möglich war. Was glaubst du, waren die entscheidenden Dinge, die ihr getan habt, um auf so ein Volumen zu kommen von dem ersten Flip?
Also der erste Faktor war, wir haben sehr früh angefangen, keine Ausgaben zu produzieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit 80.000 Euro Ertrag und dann da ziehe ich noch ein bisschen Steuer ab, im Idealfall mache ich das gleich von vornherein, weil sonst wird es sehr unangenehm nach den ersten 1,5, 2 Jahren. Dann habe ich natürlich jetzt, sagen wir mal, noch 50.000 Euro, die ich reinvestieren kann und was Neues kaufen. Wenn ich jetzt aber schon eine Fixkostenstruktur von 10.000 habe, fehlen mir schon mal 25%. Und wenn wir jetzt Zinseszins hochrechnen würden, sind diese 10.000 Fixkosten in den ersten Jahren wahrscheinlich Millionen, zweistellige Millionenbeträge jetzt an weniger, die ich machen kann. Das heißt, wir hatten sehr, sehr, sehr niedrige Kosten, keine Geschäftswagen, ein winziges, kleines, gammeliges Büro, das wir uns mit jemand anderem geteilt haben und saßen dann zu der Phase, wo das dann angefangen hat, schon Traffic zu kriegen, zu siebt in einem Raum. Und es war kuschelig. So, das war so, dass die Füße von mir und einer Mitarbeiterin sich regelmäßig berührt haben, weil wir uns in die Beine gekickt haben. Also es war sehr, sehr klein und eng und nicht repräsentativ, weil wir hatten ja erst in 4, 5 Jahren auch gar keine Homepage, weil wir es gar nicht gebraucht haben. Also wir haben wirklich gar keine Kosten produziert. Ja. Das hat sehr, sehr, sehr viel ausgemacht. Also wenn man im Venture-Game wäre, würde man sagen bootstrapped, ganz neudeutsch ausgedrückt. Das war sehr wichtig. Und dann trotz einem sehr emotionalen Markt, der nur nach oben eine Richtung kennt, ganz brutale Einkaufsverhandlungen. Wo Objekte hochgeboten wurden, haben wir trotzdem immer halt am Preis runtergedrückt. Und das hat oft dazu geführt, dass wir was nicht gekriegt haben. Aber es hat auch dazu geführt, dass wir diese ganzen Objekte, die Kopfzerbrechen bereiten, in dem Moment, wo die Zinsen steigen, halt auch nicht so in der Form da waren. Das waren, glaube ich, so zwei ganz wesentliche Punkte. Ja. Und
wie ging das? Nur der zweiten Punkt würde ich gerne einmal noch aufgreifen, also weil das, ich glaube, da können sich viele reinversetzen, die vor 2022 schon aktiv waren. Du landest quasi in einem Bieterverfahren und dann gibst du trotzdem einen niedrigeren Preis, aber verhandelst hart. Wie habt ihr überhaupt was bekommen?
Ja, gute Frage. Haben die Makler immer bestochen mit Mittagessen. Ich weiß nicht, da könnt ihr vielleicht auch eure Erfahrung dazu mit preisgeben, aber bei uns ist so, 90% der Projekte kommen über Makler. Und die zu bezahlen ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Klar, hier und da kann man mit denen auch ein bisschen die Preise noch verhandeln von denen. Aber im Endeffekt machen die den ganzen Tag das. Und wenn ein Makler gut ist, kriegt er dauerhaft Objekte. Und wenn der weiß, hey, mit dem Tobi funktioniert das, der sagt den Notartermin nicht ab, der hat eine Finanzierung und das funktioniert einfach, dann ist es ihm eigentlich auch egal, ob er 2.000 Euro Provision mehr oder weniger kriegt. Hauptsache, er muss kein Exposé erstellen, nicht 20 Besichtigungen machen, hat nicht 6 Notartermine, wo 5 davon abgesagt werden. Und so haben wir häufig dann auch mal Projekte gekriegt, ein bisschen niedriger, weil der Makler uns halt dann deutlich bevorzugt hat anderen Interessenten gegenüber, weil das im Handling einfach war und halt auch immer funktioniert hat. Und da haben wir nach wie vor sehr viele, die halt uns konsequent per WhatsApp Objekte schicken, auch Bankenmakler, die das nicht dürfen, weil sie gar keinen Bock haben, Exposé zu erstellen. So, ja. Und das ist natürlich dann für die schon auch interessant. So kam es schon auch häufig zu Objekteinkäufen, die dann den Preis runtergehandelt wo wir den Preis runterhandeln konnten. Aber bei ganz vielen Objekten, wie du sagst, bei Bieterverfahren, das Objekt hat 1 Million gekostet, wir haben gesagt, das ist 800 wert, wurde es dann für 1,2 Millionen verkauft. Okay.
Ja. Ja.
Dann geh damit, lieber anderer Investor.
Also ich erkenne eine Parallele zu Roti. Roti ist unser Co-Investor, mit dem wir jetzt hier auch die Handelsgeschäfte machen, der in den letzten Jahren auch viel, auch in einer ähnlichen Größenordnung irgendwie aufgebaut hat, würde ich sagen. Mhm. Den ich auch immer frage, wie macht er diese guten Deals? Und der sagt, du darfst auf gar keinen Fall ein komplizierter Mensch sein. Die müssen das Gefühl haben, genau, mit dem Tobi, mit dem Roti, wie auch immer, da gehe ich schlank und easy zum Notar und das klappt dann auch auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, das ist echt, und so wirkst du auch, ne? Also ob das dann einfach Spaß macht, mit dir ein Geschäft zu machen.
Ich habe mich lange gefragt, also wir haben immer versucht, in diese Größenordnung zu kommen, sagen wir mal so 7, 8, 10 Millionen plus und auch da diese Deals in die Hände zu kriegen, weil wenn ich jetzt auf ImmoScout einfach mal nach dem teuersten suche, finde ich selten ein Portfolio für 30 Millionen. Und mit dem Wechsel jetzt, dass viele institutionelle und Family Offices und so rausgefallen sind die letzten 2 Jahre, haben wir diesen Zugang gekriegt und da stelle ich noch mehr fest, da ist es nur persönliche Beziehung. Also da kommt kein Objekt einfach so. Das kommt nur, weil ich die Verkäufer kenne, im Idealfall schon mit denen per Du bin und die geben es aber auch nur Leuten, wo sie wissen, da ist die nötige Substanz da, dass das überhaupt realistisch umsetzbar ist, weil die auch keine Zeit haben und die haben keinen Bock, sich mit dem freien Markt zu beschäftigen. Und einem Makler geht es ja in einer kleineren Größenordnung auch nicht arg viel anders. Wenn der 10 Mehrfamilienhäuser verkaufen will, der kennt seine 50 Hansel und der kann sagen, hey, den 7 schicke ich's, weil mit denen klappt es sehr sicher. Und dann sagt er dann auch den Eigentümern, hey, das ist der Preis, der gerade geht, friss oder stirb, und dann funktionieren die Deals schon auch ganz gut.
Ja. Okay, haben wir noch was Wesentliches vergessen, um zu beschreiben, was dich auf dieses Volumen gebracht hat?
Ja, und auch noch so ein gewisser Arbeitseinsatz, würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt nicht 2 Stunden die Woche gemacht. Tim Ferriss habe ich, verfolge ich aktiv, aber habe es leider noch nicht geschafft umzusetzen. Mhm. Das ist, glaube ich, durchaus notwendig. Es ist, glaube ich, work smart not hard, ist, glaube ich, work smart and hard, ist, glaube ich, die Devise für die ersten Jahre. Ich finde immer begeistert von Themen wie 4-Tage-Woche und so. Ich finde es selber auch grundsätzlich geil. Ich merke auch, wenn ich nur 4 Tage mache, bin ich effizienter tatsächlich, als wenn ich 7 Tage lang mir einen abkrapsel. Nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, bei mir war es zumindest so, das wird wohl nicht für alle gelten, aber am Anfang weiß ich halt gar nicht, was ich machen soll. Also mache ich irgendwas und davon richtig viel. Und durch viel lerne ich schnell, dass manche Sachen davon nicht funktionieren. Und umso mehr Zeit ich reinstecke, umso schneller kann ich weniger reinstecken, weil ich halt merke, okay, das sind die 5 Stellschrauben, an denen muss ich rumwerkeln und nicht an den anderen 20. Und deswegen glaube ich, ist da ein gewisses Commitment zu dem Thema ganz am Anfang doch durchaus wichtig.
Hast du zu der Zeit, wir sind was 2013 bis 16, ne? Die Anfangszeit des Handelsgeschäftes, ne? Wo ihr so 30, 40 ja. Einheiten hatte. Hast du irgendetwas anderes gemacht, um Geld zu verdienen, außer Immobilien zu handeln in der Zeit?
Also sagen wir es mal so, die Erträge daraus waren schon enorm gut. Ich hätte nichts machen müssen, aber ich habe fulltime das Pure halt gemacht, den Club.
Okay, du hast den, okay, da haben wir ja, vorhin am Anfang
ja. Unter der Woche hatte ich so von 7 bis 18, 20 Uhr Immobilien und am Wochenende dann nochmal dazu von 18 bis 7 und von 16 bis 7 Uhr den Club.
Und 7 Uhr, 7 Uhr morgens.
Genau.
Ja. Okay.
Das war toll.
Ja, also können wir eine These aufstellen, richtiger Fokus sieht anders aus auf ein Thema, ne?
Ja. Ich habe gestern einen Spruch gehört, der gefällt mir gut. Millionaires have several income streams, billionaires one. Und ich fand es ganz arg spannend, weil ich gerade seit Discovery machen kann und wir größer sind und ich auch Aufgaben abgeben kann, ich mich mehr auf Kernthemen fokussieren kann und dadurch alles ein bisschen geiler läuft. Und dieses Fokusthema ist schon ganz arg schwierig. Wir überlegen gerade aktuell wieder, was wir alles wegmachen können von unserem Business Case. Weil wir müssen ein bisschen Property Management machen, wir müssen ein bisschen Hausverwaltung machen. Ja. Wir machen hier den Verkauf, wir machen die ganzen Bestandsthemen. Long-Term soll Curly so sein, dass du eine App hast und einfach Geld investierst. Das heißt, diese ganze Tech-Seite und Legal-Seite dahinter gibt's auch. Und wir überlegen, was wir alles einfach nicht machen können. Und gerade eben sind wir ein bisschen so an diesem ganzen Verwaltungsthema dran, wie wir da ein bisschen so das von uns geben können.
Mhm. Erzähl nochmal genau das Next Level jetzt. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, also Stefan und ich haben schon, glaube ich, im Kauf der ersten Wohnung irgendwie darüber nachgedacht, wie kann man das denn einfach zugänglich machen. Wir haben Immocation gegründet, weil wir erstmal bei dem Punkt rauskommen sind, also wir wollen Wissen vermitteln, weil wir glauben, das macht den Unterschied. Wir wollen wirklich private Immobilieninvestoren ausbilden, die auf keinen Fall am Ende der Nahrungskette kaufen. So, aber es ist natürlich Zeitinvest und du musst dich committen, wirklich selber privater Investor zu werden, wie groß oder klein auch immer. Wäre es nicht schön, ja, wir kaufen irgendwie so eine Wohnung, haben wir damals gedacht, die funktioniert eigentlich als Altersvorsorge, wenn man in kleinen Teilen Menschen das zugänglich machen könnte. Dann kam das ganze Thema Blockchain und NFTs und so, wurde auch größer. Wir haben auch echt in einige Projekte wirklich intensiver reingeschaut. Wir setzen es bisher nicht um in irgendeiner Form. Du bist schon sehr weit und ist wirklich eure Vision und ihr seid eigentlich mittendrin, das zu machen. Wie kriegt man sowas hin, dass Leute viel einfacher in kleinen Teilen partizipieren können an solchen Immobilienprojekten?
Also ich muss eins weiter vorher noch einsetzen. Ich habe mit dieser Zinserhöhungsphase das erste Mal darüber nachgedacht, externes Geld aufzunehmen. Hab das dann gemacht, hab festgestellt, dass meine Vorurteile dagegen, die Leute wollen dann mitreden und gehen mir auf die Eier und es sind Investoren und ich muss mit denen dann Gespräche führen, auf die ich keinen Bock habe, genau andersrum waren. Die haben mir dann Leads und Türen aufgemacht, die ich nicht hätte aufmachen können. Was unabhängig vom Geld einen Renditehebel hatte, den kann ich gar nicht beziffern, in 2 Fällen konkret. Seitdem nehmen wir so ab 200.000 auch mal Leute gerade mit für so keine Ahnung, kleinere Deals. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Zunehmend werden die Tickets größer, weil ich merke, der Verwaltungsaufwand ist damit dann doch auch irgendwo da. Aber das haben wir in Curly ein bisschen angefangen, aber der Grundgedanke ist ja, dass du quasi deine App aufmachst, Geld investierst und dann monatlichen Cashflow hast. Und der wirkliche Ertrag aus meiner Perspektive kommt aus der Kombination von Handelsgeschäft und Bestandsgeschäft. Also das reine Bestandsgeschäft ist cool, das braucht aber sehr lange. Und das Handelsgeschäft kann das Ganze ein bisschen turbochargen. Und deswegen betreiben wir es in der Curly so, dass wir eben im Kern handeln, im operativen Teil, und die Handelserträge in Bestände investieren und Bestandserträge ausschütten. Um, das hatte ich vorher schon kurz gesagt, eine klare steigende Ausschüttungslinie zu haben. Wie die technische Umsetzung ist, ist noch gar nicht so klar. Da bin ich mit verschiedenen Anwaltskanzleien an mich regelmäßig streiten, weil die sagen, es geht nicht und das kann man nicht machen. Und ich glaube, wir werden schon eine Lösung finden. Ich habe sie aber jetzt noch nicht da liegen. Die variiert zwischen eigenem ETF hin zu, weil das super einfach ist, hin zu Blockchain, über, ich habe klassisch eine Aktie und ein IPO. Und was es nachher genau wird, ist schwer zu sagen.
Eine Aktie würde ja bedeuten, ich partizipiere einfach an allem. Ich bin einfach genau an deiner gesamten Unternehmung beteiligt. Ne? Aber ist schon deine Vorstellung, dass ich auswähle und sage, bei dieser Wohnung, bei diesem Haus, da nee, möchte ich einen kleinen Teil haben?
Nee, die Vorstellung ist, dass du in allem partizipierst, weil ich möchte es so simpel halten. Ich glaube, die Leute wollen auch gar nicht entscheiden. Wir machen das jetzt trotzdem gerade. Wir haben jetzt mal eine GmbH tokenisiert. Da werden wir das erste Projekt machen, aber in einem Public, in einem Private Placement, weil das noch nicht BaFin zertifiziert ist, also maximal 149 Investoren. Da machen wir jetzt mal ein paar mehr Familienhäuser und machen das mal in kleiner Größenordnung. Aber long-term soll schon so sein, dass Curly ein einziges Produkt hat. Das ist, ich lege Geld an und das kommt dann da regelmäßig monatlich zurück und ich habe den Hassel nicht damit.
Aber wenn ich jetzt, also lass mal nur kurz, weil es dann so schön vergleichbar ist, wenn das auf Aktien basiert am Ende, Tobi, wo ist der große Unterschied zu, ich kaufe einfach die Vonovia-Aktie, außer dass ihr jünger und
cooler seid? Ja, also der liegt, glaube ich, in dieser operativen Tätigkeit, dass wir handeln, weil wir halt das Handelsgeschäft da drin haben. Ich finde die Aktie sehr charmant, ehrlicherweise, weil ich sie fast das fairste Anlagegut finde, weil ich partizipiere halt an der Wertsteigerung und ich partizipiere an den Ausschüttungen. Irgendwie fände ich das vom Konzept her ganz nice, weil die Wertsteigerung ist relevant. Das sehen wir bei Berkshire Hathaway. Das hat da einen gewissen Einfluss gehabt, das letzten 20, 30 Jahre. Wenn es dazu jetzt noch Dividendenausschüttungen gäbe, wäre das für mich schon fast das perfekte Vergleichsbeispiel. Aber ich finde ohne Cashflow eine Geldanlage bei weitem nicht so interessant wie mit Cashflow.
Ja.
Auch wenn der Cashflow nicht super groß ist, das muss er auch gar nicht sein, wenn der zugrunde liegende Wert halt konsequent stark wächst.
Ja. Und du, also wir haben immer so an dem Punkt noch extrem rumgeknabbert, also dass man sich einfach Geld einsammelt und das verzinst wieder zurückgibt, grundsätzlich, dass das funktioniert, ist klar, aber wir wollten so gerne, dass Menschen einen kleinen Teil einer Immobilie wirklich bekommen und mit vom Hebeleffekt profitieren, das haben wir aber einfach nicht hingekriegt, ne? Also du wirst ja auch nicht, also das, was ich in Curly investiere, kann ich ja nicht wieder hebeln. Also
nee, aber wir hebeln es. Also ich meine, du investierst 100 Euro im Monat und wir hebeln das in deinem Sinne. Ja. Und also ich spreche da viel mit Leuten drüber, du hast es vorher auch kurz angesprochen, ich differenziere immer zwischen aktiven und passiven Investoren. Und im Initialkontakt mit Immobilien wollen alle die aktiven Investoren sein. Und die Realität ist aber, dass viele viel, viel besser fahren würden, wenn sie einfach passive Investoren sind. Sie würden keinen Hassel damit haben, aber was kaufen, anstatt sich jahrzehntelang das perfekte Objekt zu suchen, um dann nach 10 Jahren zu merken, hey, jetzt hat der andere Typ 10 nicht so geile Deals gekauft, aber hat halt 1 Million Vermögen aufgebaut und ich halt nicht. Und ich glaube, unsere Zielgruppe ist weit entfernt vom professionellen Investor. Ich glaube, wir sprechen eher die ganzen Leute an, die mal hier einen 20er im Monat sparen können oder da mal 500 Euro. Sicherlich werden da auch Leute größere Summen sparen, aber ich möchte eher die breite Masse erreichen, weil das Schlüsselerlebnis für mich waren die ersten 100 Euro Cashflow und die Freiheit, die damit einherging. Weil wir hatten, als ich 12 mal so eine Phase, da war so Familieninsolvenz angesagt und so und da ging gar nichts mehr. Und dieses Gefühl, dann 100 Euro im Monat schon zu kriegen, war jetzt nicht so, dass ich hätte davon leben können, aber es war eine Erleichterung irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass für ganz viele Leute auch 50 Euro im Monat passiver Cashflow schon einen richtigen Unterschied bedeuten einfach. Und wenn sich das halt aufbaut und jeden Monat ein bisschen mehr wird, ist das, glaube ich, eine coole Sache. Das ist so ein bisschen unser Purpose dahinter auch, warum wir das gemacht haben.
Ja, das ist cool für jeden, der der die Immobilienstory an sich verstanden hat und glaubt und sagt, also ja, Wohnen als Grundbedürfnis, Haken dran, Inflationsschutz, einfach über Mietentwicklung und Wertschöpfung. Ich habe das alles verstanden, aber das ehrliche Assessment, nachdem ich jetzt 2 Jahre lang irgendwelche Videos geguckt habe und nichts getan habe, weil es in meinem Leben einfach den Platz nicht findet oder ich nicht ins Handeln komme, aus welchem Grund auch immer, ne? Ehrliche Bestandsaufnahme, so wird's nichts, da kann es wirklich einfach eine tolle Alternative sein, glaube ich, ne?
Ja, glaube ich auch.
Voll wissen, natürlich teile ich mir einen Teil des Profits dann auch mit demjenigen, der mir die ganze Arbeit abnimmt. So, aber immerhin bin ich investiert in diese Assetklasse, die ich toll finde. Ne?
Genau. Ja, oder ich nutze es zumindest, um mein Eigenkapital zu lagern und Cashflow zu produzieren, bis ich den nächsten Deal kaufe.
Ja.
An was für eine Verzinsung glaubst du denn?
Ich tue mir da schwer, das zu sagen. Ich glaube aber schon, dass wir die klassischen Verzinsungen ganz gut schlagen werden. Also ich sagen wir es mal so, es ist natürlich schwierig, weil sich das jedes Jahr verändert. Die Basis extrapoliert ja und es wird neu dazugekauft. Aber jemand, der wahrscheinlich so in den ersten Schritt investiert, wird sicherlich 7-12% so im Schnitt machen wahrscheinlich in der Anfangszeit. Und sicherlich prozentual gesehen auf den Einstandskurs sehr viel mehr nach 2-5 Jahren. Es ist super schwer vorherzusagen, aber ja.
Muss ja besser als ein ETF sein quasi, glaube ich. Ne?
Ja, also
da steht ja schon im Wettbewerb mit.
Ja.
Es wäre ja eher vom Geschäftsmodell her auch eher vergleichbar mit Hedgefonds oder Ähnlichem. Ne? Also weil ihr dadurch, dass ihr mit Fremdkapital intern arbeitet und Handelsgeschäfte und sowas macht, ja anders agiert als das ein klassischer...
Ja, ich denke, das kommt, wie du sagst, näher da dran, an einen kleinen Zugang für... Es gibt so verschiedene kleine Zugänge jetzt zu Private Equity, wo man mit kleinen Beträgen in PE investieren kann, was cool ist, weil das die stärkste Anlageklasse gerade ist weltweit. Und ich denke, bei uns wird es auch so eher Real Estate, Private Equity-artig sein, aber halt Zugang für kleine Beträge.
Ja.
Okay, jetzt müssen wir zum Schluss natürlich noch auflösen, was Crystal Metz ist.
Ja, also wenn ich eine Finanzierung mache, dann habe ich Eigenkapital und manchmal habe ich dann eine gute Eigenkapitalrendite und wenn ich dann Bock habe, dass die Eigenkapitalrendite sich nochmal verdoppelt, dann hole ich mir einfach die Hälfte vom Eigenkapital von einem Mezzanin-Kapitalgeber. Mezzanin ist das Zwischengeschoss im Französischen, also so das eineinhalbste Geschoss, also das quasi sinnbildlich für das eineinhalbste Kapital, Eigenkapital. Und dann gibt es in Frankfurt so den schönen Begriff Crystal Meth, weil einfach das Crystal Meth halt häufig sehr stark verzinst ist. Und deswegen sagt man das so, weil es auch gefährlich ist, mit Mezzanin-Kapital zu arbeiten, wenn man da nicht seiner Sache ganz sicher ist. Weil da laufen halt die Zinsen und die laufen unweigerlich und die können oftmals sehr große Probleme auslösen. Was sie
beistellig, glauben, ne, die Zinsen.
Ja, immer. Gerade ist so 16-14%, würde ich sagen, Marktschnitt.
Also, das geht rechnerisch auf. Also, wenn ich jetzt ein Immobilienprojekt gut umsetze und 20% davon werden mit 14-16% verzinst, das sieht in Excel trotzdem ziemlich, ziemlich gut aus, was nachher für mich rauskommt. Aber wenn es schief geht, großes Problem.
Weil du ja auch, wenn du die Gesamtverzinsung anschaust, die 16% auf den Gesamtkapitaldienst von den 100% gerechnet, sind dann nur noch 3 oder 4 oder 5%, dann ist es nicht mehr so krass. Aber nichtsdestotrotz, man darf nicht unterschätzen, was laufende Kosten mit Projekterträgen machen können. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich in dem Fix- und Flip-Geschäft.
Wir haben gerade darüber gesprochen, ne? Marktphase, was könnte kommen, die nächsten Monate sind dabei rauskommen, so genau wissen wir es nicht, aber kann schon sein, dass da jetzt eher nochmal Objekte auf den Markt kommen, Verkauf vielleicht wieder schwieriger wird oder besser wird, man weiß nicht. Wenn der Verkauf schwieriger wird und du hast gerade einige Teile deiner Schulden mit 16% laufenden Zinsen finanziert,
Großmarkt. Ja, dann bist du auf Crystal Metz und dann wird anfangen wahrscheinlich der Entzug.
Genau. Tobi, super spannendes Gespräch. Wir sehen uns jetzt bald auf deiner Cashflow-Konferenz. Ne?
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ihr beide daher hinkommt, weil ich glaube, jeder, der mit Immobilien online zu tun hat, stößt auf Immocation spätestens nach dem ersten Suchbegriff in YouTube. Immobilie kaufen? Weiß nicht, was das häufigste Suchwort da ist, aber ich würde mal sagen, Immocation ist da unumgänglich und deswegen finde ich es so cool, weil ihr da so ein bisschen eine ganze Generation an Immobilieninvestoren repräsentiert. Und die Cashflow Conference soll natürlich da den Leuten beibringen, wie sie Cashflow machen.
Wann ist die? Sagen wir mal das Datum.
12.13.7. sind wir da in Stuttgart in der ICS. Das ist die Messe Stuttgart. Haben wir eine schöne Lokalität mit verschiedensten Bühnen. Der größte Teil davon sind natürlich Immobilienthemen, weil wir einfach immobilienaffin sind. Aber es gibt auch viele andere Themen für alle Leute, die sagen, ich will jetzt vielleicht anders Cashflow generieren. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die auch sehr unbekannt sind. Gestern habe ich mit einem Landbroker aus Amerika gesprochen. Der machte auch spannende Remote Real Estate Businesses, die auch Deutsche von hier in Amerika. Also es gibt ganz viele Sachen, das ist jetzt auch wieder Real Estate, aber wir haben auch viele Nicht-Real Estate-Themen, ja. Genau. Und es ist nicht cool, ganz also uneigennützig, weil langfristig will ich mit Curly halt eine breite Masse ansprechen und wenn wir da schon ein großes Event sind, sind wir halt schon präsentiert irgendwo, versus ich muss viel, viel Geld in Meta reinstecken, um da irgendwie bekannt zu werden.
Ja, ja. Ja, geil. Also, was sage ich, am besten Cashflow Conference googeln, dann findet man den Weg zu den Tickets.
Wir werden auf jeden Fall da sein. Ist einfach zu finden, ja. Die Ads sollten die Keywords gut positionieren, sodass die Cashflow Conference überall auftaucht.
Ja, also wir freuen uns sehr über die Einladung, freue mich auf die Cashflow Conference. Vielen Dank, war ja ein mega cooles und super spannendes Gespräch. Machen wir bestimmt bald wieder. Bis dann, Tobi. Danke.
Vielen Dank euch.
Ciao.
Ciao.